endlich sehen wir uns mal wieder.
Ja, ich weiß ja nicht, ob ich vielleicht schon vergessen habe, wie wir klingen. Wir haben ja jetzt wirklich schon relativ lange Pause gemacht, aber das stimmt ja nicht ganz. Uns ging etwas verlustig.
Ja, genau. Also eine traurige und aber irgendwie auch witzige, also wobei witzig war sie gar nicht, die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, zum Thema Fluchen übrigens, die ist uns verloren gegangen. Also mir ist sie verloren gegangen. Ihr müsst euch das so vorstellen, unser Podcast-Studio besteht im Wesentlichen aus einem kleinen Mischpult. Und da steckt man halt so eine SD-Karte rein, wo das alles drauf gespeichert wird, was wir beide erzählen. Und dann habe ich sie mit nach Hause genommen, wie ich das immer mache, und ich habe diese Karte nicht mehr gefunden, als ich sie dann ins Internet hochladen wollte, damit Wiebke sie verarbeiten kann. Und dann ist diese herrliche Folge mit Fluchen, die hat jetzt vielleicht einer auf der Straße gefunden oder so und schlägt sich vor Freude und auf die Schenkel. Weil das wirklich eine tolle Folge war.
Ja, verflixt nochmal, wirklich. Ja. also eine SD-Karte voller saftiger Flüche und Verfluchungen liegt entweder irgendwo noch im Agnesviertel oder aber irgendjemand hat sie mitgenommen. Sie ist auf jeden Fall verloren gegangen und
genau,
das brachte uns gleich zum nächsten Thema.
Ja, dann haben wir gedacht, das ist ein Wink des Schicksals und wir sprechen heute über das Verlieren.
Der Verlust, das Verlieren. Was ist das, was dir, woran du immer denkst, wenn du an Verlust denkst? Was hast du mal verloren, Peter?
Also ich bin ein notorischer Schlüssel- und Portemonnaie-Angstverlierer, sage ich mal. Also was meine ich damit? Es gibt nichts, wo ich mehr Panik davor habe, einmal mein Portemonnaie oder meinen Schlüssel zu verlieren. Und Daten auf dem Computer. Das sind so die Top 3, die ich ganz, ganz, ganz schrecklich finde. Und mir ist das natürlich schon mal passiert, wie vielen von euch das wahrscheinlich auch schon mal passiert ist. Du hast dein Portemonnaie irgendwie im Auto und dann sitzt, irgendwie ist das gefallen, findest das einfach nicht mehr und dann drehst du deine ganze Bude auf links und ich werde dann ganz ungenießbar. Also ich bin eigentlich ein sehr friedlicher, geduldiger und auch nicht fluchender Mensch. Aber wenn ich meinen Schlüssel nicht finden kann oder mein Portemonnaie, dann werde ich ganz ungenießbar.
Ja, kann ich gut verstehen. Ich kann das Gefühl auch sofort abrufen, ne? Also wo es einen so innerlich erschauert, man irgendwie so diese Schreckensszenarien irgendwie schon vor Augen hat, was das alles nach sich zieht, wenn man die Schlüssel nicht mehr hat, wenn das Portemonnaie weg ist mit allen möglichen Karten, die man so braucht, um seine Identität zu erklären, um Zugang zu Geld und sonstigen zu bekommen, Krankenkasse, keine Ahnung. Also es ist schon verrückt, wie stark eigentlich dann auch so das eigene Leben, der eigene Alltag mit solchen Gegenständen verknüpft ist.
Und auf der anderen Seite bin ich jetzt niemand, der ein notorisches Sicherheitsbedürfnis hat und dann irgendwie, keine Ahnung, also das Portemonnaie nur in eine Tasche tut, wo man Reißverschluss zumachen kann oder den Schlüssel irgendwo in der Buchse nochmal anklickt oder so, dass der nicht aus der Hosentasche plumpsen kann. Das ist das Verrückte eigentlich. Also ich habe eine wahnsinnige Angst davor, diese Dinge zu verlieren, mache aber auch nichts Übermäßiges dagegen, damit das nicht passiert. Also so, das sind so die Widersprüche, in denen Menschen halt leben und ich eben auch.
Ja, ein großes Spannungsfeld, das kann ich gut verstehen. Ja, der Verlust ist ja auch sehr weitreichend. Also ich gehe ja immer hier an der Agneskirche vorbei, ne, hier zum Hintereingang, wo wir dann reingehen, um hier in das Räumchen zu kommen. Aber wir haben überhaupt nicht unser Begrüßungsritual gemacht. Wir sind völlig raus. Also wir sind ja hier in der Agneskirche. Ne? Ihr hört Agnes trifft, den Podcast, Fedels Podcast aus dem Kölner Norden, falls ihr es vergessen haben solltet. Peter Otten, Wiebke Ladwig, wir sind's. Orgel, über der Orgel im Räumchen,
ja.
Das nur als kleiner Einschub. Wie ich also so zur Agneskirche ging und auf meine Füße blickte, dann gingen sie durch die gelben und braunen und roten Blätter, denn die Bäume verlieren gerade ihre Blätter. Es ist Herbst, eine Jahreszeit des Verlusts.
Genau.
Ja, mit welchem Gefühl erfüllt dich das?
Ich finde den Herbst eine schwierige Zeit, gebe ich offen zu. Weniger, weil die Blätter runterfallen, sondern weil es so früh dunkel wird. Also wir verlieren ja jetzt auch so ein bisschen das Sonnenlicht. Und das glaube ich, ich weiß nicht, ob das was mit dem Alter zu tun hat. Da könnten wir vielleicht auch mal eine Sendung drüber machen oder eine Folge. Mir geht der Verlust des Tageslichtes, das geht mir sehr auf die Nieren, würde ich sagen. Also das, dem trauere ich sehr hinterher, ja.
Ja, das geht mir ähnlich. Ich erinnere mich an Zeiten, wo ich den Herbst auch wirklich sehr begrüßt habe. Ich empfand den Frühling und auch den Sommer immer als irgendwie belastend, weil alle erwarteten, dass man irgendwie draußen Sachen machte. Und ich wollte doch viel lieber drinnen sein und lesen und meine Musik hören und irgendwie mit mir sein. Und dann sollte man im Sommer irgendwie mal mit raus. Inzwischen mag ich es draußen sehr gerne und bin auch gerne draußen unterwegs und empfinde es ähnlich. Also mir schlägt der Herbst, dieser plötzliche Herbst auch irgendwie aufs Gemüt. Und dann kommen ja noch andere Verluste hinzu.
Ich finde allerdings, Herbst in der Stadt ist nochmal schwieriger als Herbst auf dem Land.
Ja.
Also ich kann mich schon auch an Situationen erinnern, vor allen Dingen als ich kleiner war, dass ich den Herbst wunderbar melancholisch fand. Also so durch das abgefallene Laub im Wald zu streifen, zu sehen, wie die Bäume lichter werden und diese Stille. Die Tiere verhalten sich auch anders, die Vögel zwitschern und jubilieren nicht mehr so wie im Frühjahr. Und ich finde, diese Verlorenheit, die der Herbst auch hat, die kann ja auch was sehr Melancholisches und ich würde fast sogar sagen etwas Heimeliges haben. Aber in der Stadt finde ich es eben kompliziert, weil der Herbst sich oft in so ein matschiges, unansehnliches etwas verwandelt und das finde ich nicht schön.
Ja, also was mir hilft, ist beispielsweise Trakel zu lesen. Also wenn es trakelt, ja, wenn morgens so die Nebelschwaden über dem Rhein hängen und man schon so diese düster verhangenen Bäume sieht und alles schon so, ja, einen düsteren Schimmer hat, ne, dann finde ich Gedichte etwa von Georg Trakl wunderbar. Ne? Ich meine, ich finde es immer wieder unfassbar. Er hat ja im Alter von, ich glaube, 27 sein Leben verloren und hatte sich das Leben selber genommen. Er konnte ja diesen Ersten Weltkrieg nicht ertragen. Dieses ganze Leid, die Gewalt, das hat ihm einfach das Herz gebrochen und ihn als Mensch gebrochen offensichtlich. Aber vorher hat er ja einfach unfassbar schöne Gedichte geschrieben. Und ich hatte ja hier, ne, Ingeborg Bachmann auch noch mitgebracht und ich dachte auch gleich, wenn ich an Verlust denke, auch so an Marlene Haushofer, die Wand, ne, wodurch diese unsichtbare Wand die Welt drumherum verloren geht und sie als vermeintlich einziger Mensch da plötzlich allein bleibt. Ich denke an Else Lasker-Schüler, ich denke an Mascha Kaleko, ich denke an Hilde Domin. Das sind für mich LyrikerInnen und SchriftstellerInnen, die die selber Verlust erfahren haben und es darüber geschrieben haben und die dadurch, indem ich mich in einen Raum mit ihrem Verlust begebe, mich nicht selbst nicht mehr so verloren fühle und irgendwie auch so verstanden. Wir hatten das schon mal, als wir so über Literatur und Lesen und auch über Musik sprachen, dass es manchmal so ist, dass man genau diesen Resonanzraum eigentlich braucht, ne? Dass man so mit seinen Gefühlen irgendwo sich zu Hause fühlen kann, während drumherum man sich vielleicht gerade etwas verloren fühlt.
Ja, ja. Hast du denn schon mal was Existenzielles, Wichtiges verloren?
Tja, da denke ich sofort, also weniger an Gegenstände. Ich teile deine große Schlüsselverlierangst, also der Schlüssel ist auch wirklich so ein unsteter Geselle. Ich habe offensichtlich nicht wirklich so den einen Platz, wo er hingehört. Und ich bekomme auch mal Panikanfälle, wenn er nicht zu finden ist. Ähnlich beim Portemonnaie. Oder auch, klar, Datenverlust ist so etwas so die große, ne, der große Alp, der über einem hängt. Aber so Gegenstände kann ich mich eigentlich kaum erinnern. Ich habe mal einen kleinen Maulwurf verloren, als ich Kind war. Ein Maulwurf-Kind auch. Ne, also einen winzigen Steif-Maulwurf. Also auch ein kostbares Geschenk war das mal. Ich hatte ihn verloren. Daran knüpft sich allerdings auch eine Geschichte, dass manchmal etwas, was verloren ist, auch nicht ersetzt werden kann. Ja. Denn ich war dann im Krankenhaus und wurde an den Mandeln operiert. Das war ja damals in der Zeit immer so üblich. Ne? Das Kind hatte oft Halsschmerzen oder war veraltert im Hals. Zack, kamen die Mandeln raus. Gut, dann hatte man künftig halt Bronchitis statt Mandelentzündung. Super. Meine Großeltern brachten mir einen kleinen Maulwurf und erzählten mir, das sei der Maulwurf, den ich verloren habe und er hätte seinen Weg zu mir ins Krankenhaus gefunden. Ich dachte nur, seid ihr verrückt? Das ist nicht der Maulwurf, das ist ein anderer Maulwurf.
Hm. Also hast du es durchschaut.
Ja, natürlich. Man kennt ja seine Stofftiere. Ja, ne? Also man weiß, wie die sich anfühlen und wo sie vielleicht schon so ein bisschen abgeliebt sind. Und das eine Tier ist nicht das andere.
Mhm.
Und diesen Maulwurf, den konnte ich nie richtig annehmen, als der dann irgendwann später von unserem Familiendackel durchgekaut wurde und leider verblich. Tja, ich empfand es gar nicht so sehr als Verlust, denn er war nicht meiner. Das war vielleicht noch so eine Verlustgeschichte und ansonsten sind es halt Menschen oder auch ne, Tiere, die ich verloren habe, an die ich dann mehr denke.
Ja.
Wie ist es bei dir?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also ich hatte mal als, weiß ich auch nicht, das mag jetzt 20 Jahre her sein, ist mir meine Tasche gestohlen worden. Ja. Aber für einen selber ist das natürlich ein Verlust, dann sind wir wieder beim Thema Verlieren und da waren wichtige Sachen drin. Also es war ein Aufnahmegerät drin, es waren O-Töne drin und so, die ich mühsam zusammengesammelt hatte und die ich auch noch für ein Stück brauchte. Und da bin ich zum ersten Mal in meinem Leben in ein Fundbüro gegangen.
Oh.
Und ich kann das nur jedem und jeder empfehlen, geht mal in ein Fundbüro. Unser Fundbüro hier in Köln, das ist auf der anderen Rheinseite in Kalk. Ich hatte halt die Hoffnung, dass jemand diese Tasche ausräumt, das Geld rausnimmt oder irgendwelche Wertgegenstände oder so und dann aber zumindest die damals noch Kassetten oder was das war mit diesen O-Tönen halt dann drin lässt. Und ich bin halt ins Fundbüro gegangen und das ist also wirklich, also jemand, der sich einen Tag aus, Tag ein mit dem Verlust sozusagen beschäftigt, das ist wirklich eine interessante Parallelwelt. Weil das so eine Art zwanghafte Sortierung hatte, kam mir das vor. Also es gibt tatsächlich diese verschiedenen Abteilungen. Es gibt eine Abteilung für Kleidung und die ist dann wieder unterteilt in Hosen, Jacken,
Mützen,
genau. Mhm. Es gibt die Abteilung Taschen, die dann wieder unterteilt ist in Ranzen, Rucksäcke, Koffer, ja. Manche sind in großen Kartons und Kisten, da wühlt man sich dann so durch. So war das in meiner Erinnerung. Die Abteilung Schlüssel ist natürlich riesig. Also allein so einen riesen Bottich zu sehen, wo halt der voll ist mit Schlüsseln, das war total skurril. Und es gibt tatsächlich, man hält es ja für ein Klischee, gibt es auch die Abteilung Gebisse. Es gibt die Abteilung Regenschirme. Es gibt die Abteilung Fahrräder. Die Abteilung Roller, alles Mögliche. Und das Interessanteste war, dann arbeitete, meiner Erinnerung nach, arbeitete dann ein Mensch, der dann also wie so ein, keine Ahnung, also wie in so einem skurrilen Netflix-Film, also muss man sich das vorstellen, ne? Der dann irgendwie so am Schreibtisch saß, also er hatte bestimmt keinen Bleistift hinterm Ohr, aber so ein Typ war das, ne? Und der dann irgendwie der Herr über diese ganzen verlorenen Gegenstände war. Und man, was war wie so ein Eintritt in so eine Zauberwelt, also sozusagen die Welt der verlorenen Gegenstände. Und es gab dann einen, der sozusagen alles wusste, also der alles irgendwie registrierte und der genau wusste, da sind die Schlüssel, da ist dies, das und schauen Sie mal danach und wissen Sie die Farbe noch und so. Und ich habe meine Tasche nicht wiedergefunden, aber ich bin reich beschenkt weggegangen, weil das wirklich, also Fundbüro finde ich, also ich habe nachher gedacht, ich würde da selber gerne arbeiten, weil das ist so eine wichtige und eine so ganz eigentümliche Welt. Ja, also eine Zauberwelt, regelrecht.
Ja, so ein Archiv, ne, des alltäglichen Verlusts. Ich frage mich gerade, wie man eine Hose oder ein Gebiss verlieren kann, aber wahrscheinlich gibt es nichts, was es nicht gibt. Ich denke gerade, dass es mir ein absoluter Albtraum wäre, meine Brille zu verlieren. Denn wenn ich die Brille nicht auf der Nase habe, dann sehe ich wirklich gar nichts. Ich bin dann der blinde Maulwurf. Und das wäre wirklich der absolute Horror. Aber klar, eine Lesebrille oder eine Brille, die man nicht ständig braucht, die kann man natürlich auch verlieren. Oder eine Sonnenbrille oder sowas.
Ja.
Ja, im Fundbüro, das quasi das Gegenstück zum Verlust. Einer verliert etwas, einer findet etwas. Und wenn man Glück hat, findet man irgendetwas wieder.
Ja.
Hast du mal was verloren, was du wiedergefunden hast?
Also ich habe ja am Anfang von meiner Portemonnaie-Verlustangst gesprochen. Ich habe tatsächlich mal mein Portemonnaie verloren. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs, glaube ich, kam von Weidenpesch oder so. durch Nippes gefahren und dann muss ich das Portemonnaie, muss einfach aus der Jackentasche gefallen sein beim Fahrradfahren. Mhm. Ich habe ja gesagt, ne, ich habe keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen, das Portemonnaie hätte ich ja wahrscheinlich in meine Jackentasche geschoben. Wie das so ist, du fährst über einen Hubbel, das Portemonnaie muss rausgefallen sein und so. Und ich war gerade mit dem Fahrrad hier vorgefahren, klingelte mein Telefon, ich gehe dran und dann war hier von Cambio, also dieser Autoverleihfirma, jemand dran und sagte, vermissen Sie eigentlich Ihr Portemonnaie? Und ich so völlig verdattert, Moment. Und dann, ich hatte das noch gar nicht vermisst und sie hat mir dann mitgeteilt, dass ich das eigentlich vermissen sollte. Und dann habe ich es natürlich auch vermisst und das war eine ganz schöne Geschichte eigentlich, weil das Portemonnaie lag auf der Straße, eine Frau ist mit ihrem Kind vorbeigegangen, das Kind hat das Portemonnaie entdeckt und hat dann gefragt, das müssen wir doch jetzt abgeben und die Mutter hat gesagt, ja, wir geben das hier im Kiosk ab und dann hat das Kind gesagt, wohl im Nachhinein, haben wir jetzt ein gutes Werk getan, hat die Mutter gesagt, ja, jetzt haben wir ein gutes Werk getan und über diese Cambio-Karte, die halt im Portemonnaie war, hat Cambio mich dann erreicht. Ich bin zu dem Kiosk gefahren, mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen und dann habe ich sie halt gefragt, die Mitarbeiterin im Kiosk, ob sie halt weiß, wo die Dame wohnt. Wusste sie, hat sie mir verraten, ich bin da hingefahren und ich habe mich total bedankt, weil, also ich meine, ihr könnt euch ja vorstellen, da ist das Leben drin, ja? So, also hat es das ja auch angedeutet. Und dann habe ich der Frau irgendwie gesagt, ich möchte mich erkenntlich zeigen, dann habe ich ihr, glaube ich, 50 Euro aus dem Portemonnaie gegeben, weil ich so dankbar war. Und dann hat die Frau gesagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und sie hätte schon mal was gefunden und dann hätte sie auch den Besitzer angerufen, dann wäre der gekommen, hätte den Gegenstand entgegengenommen und wäre einfach wieder gegangen. So. Und dass sich jemand mal erkenntlich zeigt und so weiter und ich fand das total berührend und irgendwie auch schön und das bringt das ja auf den Punkt, was du gesagt hast, wenn einer etwas verliert, gibt es vielleicht einen anderen, der das findet. Ja, und dann trifft man sich und feiert ein Fest. Und
manchmal trifft man sich, manchmal trifft man sich auch nicht. Ich habe mal einen kleinen gestreiften Kraken gefunden am Rheinufer oder auf dem Rückweg vom Rheinufer. Ich mache ja immer meinen Gang ins Heimbüro, ne? Ja. Und als ich zurückkam, lag da so ein kleiner blau-weiß gestreifter Kraken, wie man den manchmal so an Kinderwagen hängt, auf dem Weg. Und den hatte ich halt mitgenommen, meinen Findelkraken, und hatte überall Aushänge und so gemacht, weil ich dachte, vielleicht findet sich jemand, ne, hatte auch in verschiedenen Gruppen gepostet hier, ne. Ich erinnerte mich an den soeben beschriebenen kleinen Maulwurf, ne, der, an den ich ja dann doch immer noch denken musste, also der wirklich verloren ging, nicht der mir gebracht wurde. Und es befand sich aber niemand. Und es war ganz interessant, weil dieser Findelkraken, der hatte sich bei mir dann so, es war so ein unvermutetes Geschenk. Ne? Ja. Jemand hatte etwas verloren und dieser Verlust, der brachte mir diesen Findelkraken irgendwie näher. Und er hatte sich so verselbstständigt. Er reist auch eine Zeit lang so als mein Maskottchen mit, ne, zu irgendwelchen Veranstaltungen. Der hatte eine eigene Facebook-Seite.
Ach, ernsthaft? Ach,
ja,
verrückt.
Der entwickelte sich so zu meinem Büroleiter. Ne? Also ein kleiner, handtellergroßer Findelkraken. Und erzählte so seine eigenen Geschichten. Er war so mein Co-Star quasi. Und es war wirklich so, er hat Briefe bekommen, jemand hat ihm Bücher geschickt, er hat eine Freundin geschickt bekommen. Das wurde mir irgendwann doch alles ein bisschen zu viel und dann habe ich ihn in Ruhestand geschickt, weil er auch schon so abgewetzt war von vielen Reisen. Und dieses Oktopusfell oder dieser Oktopusstoff dann doch auch so ein paar Lücken aufwies. Und jetzt leitet er noch meinen Schreibtisch. Mhm. Und es ist nett, weil immer noch Menschen ab und zu nach ihm fragen.
Ach, das ist eine tolle Geschichte.
Ja, das finde ich auch. Und so wurde der Verlust von jemand anderem, ne, gut, vielleicht war es wirklich jemand, der noch im Kinderwagen lag und vielleicht gar nicht wusste, ne, wer ihm da als Gefährte mitgegeben wurde. Und hat ihn irgendwie aus dem Kinderwagen rauskatapultiert, ohne dass es irgendjemand gemerkt hatte. Hm. Der Verlust war mein Gewinn.
Hm. Ja.
Ja. Und nach wie vor ist er da. Hm. Ich wollte ihn eigentlich noch mitbringen, aber er hat entschlossen, am Schreibtisch zu bleiben.
Du kannst ja ein Foto irgendwo posten.
Ja, mache ich. Die Seite habe ich irgendwann gelöscht, die Facebook-Seite. Aber es gibt auch noch auf Instagram und so ganz viel. Ich habe auch noch viele Fotos und auch Blogbeiträge über den Findelkraken.
Ach.
Mhm. Ja, solche Geschichten gibt es.
Ja, aber guck mal, das ist doch wirklich schön. Also, ja. Dass der Verlust muss nicht das Ende bedeuten,
ja.
Sondern kann der Beginn sein von irgendwie einem neuen Kosmos. Ja.
Verlust kann ja ohnehin auch sehr verbindend wirken. Es kann trennen und es kann verbinden. Also wenn wir jetzt Verlust mal auf ideeller Ebene betrachten.
Hm.
Gut, so etwas wie, ne, dir das Vertrauen verlieren oder was du auch vorhin schon meintest, ne, Freunde verlieren oder
Geduld.
Ja, Geduld, oh ja. Das ist natürlich so etwas, was schmerzlich ist und nichtsdestotrotz kann auch geteilter Schmerz natürlich irgendwie auch verbindend wirken.
Hm.
Schlimm oder schwierig ist es, wenn man das Gefühl hat, man hat etwas verloren und fühlt sich komplett allein.
Ja.
Ich habe den Eindruck, das schwingt gerade so in unserer Gesellschaft so mit, ne, dass man das Gefühl hat, alles ist verloren, um es jetzt mal so pathetisch zu sagen. Ne, niemand, wir sind nicht mehr zu retten, alles ist verloren. Und ich denke, wenn jemand das Gefühl hat, alles verloren zu haben, dann wird es auch riskant.
Ja, klar.
So, dann ist einem nämlich alles egal. Wenn man alles verloren hat, dann ist man niemandem mehr wichtig oder niemand bedeutet mehr etwas. Die Welt bedeutet nichts mehr, die Menschen um einen herum bedeuten nichts mehr. Und das kann, finde ich, auch dann gefährlich werden, also für alle anderen und für einen selber auch. Und dann braucht man etwas, was einen wieder auffängt.
Hm. Und deswegen habe ich, als ich über die Folge heute nachgedacht habe, sind mir zwei Geschichten aus der Bibel eingefallen. Die passen jetzt sehr schön zu dem, was du gesagt hast, nämlich zu diesem Verlorenheitsgefühl. Es gibt eine Passage im Neuen Testament, da ist Jesus, wird Jesus angegriffen. Und zwar deswegen, weil er sich mit Verlierern abgibt. Also mit Menschen, die gesellschaftlich missachtet werden. Also die Bibel, das Neue Testament hat dafür den Begriff Sünder, Sünderin. Also Menschen, die auf der Beliebtheitsskala ganz unten stehen, die eigentlich keine Rolle spielen. Und der wird von Menschen aus der etwas gehobeneren Schicht, wird dafür angegriffen, aus der religiösen Elite wird er dafür angegriffen. Und dann erzählt er Geschichten und einmal die Geschichte vom verlorenen Schaf. Und die Geschichte geht halt so, die ist ganz kurz, also da sagt Jesus, stell dir vor, du hast 100 Schafe und dann verlierst du eins und nur noch 99 hast du. Wirst du dann, das ist eine rhetorische Frage, wirst du dann nicht alle Schafe zurücklassen und dem einen hinterherlaufen, bis du es gefunden hast? So. Und da wird man ja als moderner Mensch sagen, naja, also ich habe doch noch 99, soll das eine Schaf doch bleiben, wo es ist. Ja? Also ich habe ja noch 99. Wenn man so am Rhein entlang geht, wenn der Rheinschäfer da ist, da wird das ja ganz, wird mir das immer so ganz griffig, diese kleine Geschichte. Weil du denkst, mein Gott, der hat die ganze Wiese von der Mülheimer Brücke zur Zubrücke, alles voller Schafe und es ist halt eins weg. Mhm. Aber der Kick an dieser Geschichte ist ja, es kommt eben nicht auf die Menge an, ja, sondern es kommt auf das Gegenüber an, was weg ist.
Eins fehlt, ja.
Genau, und ich finde da in diesem Gedanken so was Tröstliches.
Mhm.
Also, dass du halt, also sagen wir mal religiös gesprochen, würde ich mal sagen, dass Gott sich nicht mit der Verlorenheit abgibt, ja, sondern dass also das ist ja ein klares Signal, nein, die Verlorenheit wird nicht die Oberhand gewinnen. Und ein Mensch, ein Tier, eine Pflanze, ein Gegenüber ist so wichtig, weil es einzigartig ist und dann ich werde das nicht verloren geben. So. Und die andere Geschichte mit der Münze, die geht so ähnlich, das hat halt eine Frau, verliert eine Münze und dreht die ganze Bude auf links, guckt überall nach, unterm Tisch, unterm Schrank, unterm Stuhl, unterm Teppich und hört nicht auf zu suchen, bis sie diese kleine Münze wiedergefunden hat. Da wird man ja auch denken, naja, du hast ein ganzes Portemonnaie, was willst du mit dem Pfennig? Mhm. Ja, und auch da ist ja im Prinzip diese Geschichte, egal was du angestellt hast, egal ob du dich verloren fühlst, egal, dass die Verlorenheit wird nicht gewinnen. Und ich persönlich finde, weil du hast es ja angesprochen, dieses Verlorenheitsgefühl, wo wir im Moment in einem kamen, dass das so diese Gesellschaft durchzieht, da müssen wir was entgegensetzen. Also so, und ich als religiöser Mensch sowieso, aber andere Menschen, die halt andere Überzeugungen, sagen wir mal Zuversichtsüberzeugungen haben und Zuversichtsquellen eben auch. Und ich finde das im Moment wahnsinnig wichtig. Also sich selber nicht diesem Verlorenheitsgefühl zu ergeben, sondern zu sagen, also ey, es gibt Grund zur Hoffnung, ja. Und zwar kann sie so und so und so aussehen.
Ja, nicht nur das, sondern aber auch Verluste anzuerkennen. Also nicht drüber hinwegzugehen, wenn jemand was verloren hat. Das halte ich auch für ganz wichtig. Neulich gab es ja den globalen Klimastreik und ich war bei der Demonstration hinten am Heumarkt und stand da mit ein paar Leuten, die aus Lützerath kamen, aus dem nahegelegenen Braunkohlegebiet und die so eine Dokumentation auch gerade über Lützerath gemacht hatten. Ne? Danach fielen ja jetzt viele Entscheidungen. Einer der Bauern, die dort ihr Land hatten, der verlor jetzt eben gerade auch das Eigentumsrecht an seinem Land. Ne? Ich meine, die Menschen wurden da ja enteignet oder eben auch rausgekauft. Es gibt hier die Initiative, alle Dörfer sollen bleiben, ne? Wo es eben auch darum geht, ich meine, die Braunkohle muss dringend abgelöst werden durch erneuerbare Energien und alles, was da passiert, ist im Grunde der Vergangenheit geschuldet und nicht mehr der Zukunft. Mhm. Und ich fand diese Begegnung mit den Menschen ganz eindrücklich und man merkt durchaus ja eben auch, wie wichtig es ist, dass man diesen Verlust anerkennt und wahrnimmt. Ja. Ja, da verlieren Menschen ihre Heimat. Ich hatte mir daraufhin ganz viel im Radio noch angehört, auch Dokumentationen. Klar, das ganze Thema ist ja ne, schon in den letzten Jahren immer wieder in den Medien, aber diese Begegnung in real ne, mit diesen Menschen hat mich einfach nochmal ganz anders dahin geführt. Und eine, die ich auch getroffen hatte da in Köln, die erzählte in einem Radiobeitrag auch davon, dass sie einem Freund ihre Heimat zeigen wollte. Er hatte ihr ihre Heimat gezeigt und sie standen vor diesem Braunkohlerevier und da war mal ihre Heimat, ihre Kindheit. Mhm. Und das ist verloren. Und die Frage ist halt immer, wie kann man eigentlich auch etwas bewahren?
Ja, und das funktioniert halt auch nur begrenzt, ne? Also ja. Ich hatte jetzt auch einen Film gesehen über Lützerath, über Neu-Lützerath und ein altes Ehepaar, was eben auch sein Haus verloren hatte, umgezogen war in dieses Neu-Lützerath. Und dann haben die das irgendwie von oben gezeigt. Und das war halt so ein steril, also ich sag jetzt mal, aus meiner Perspektive. Ich werde jetzt keinen verletzen oder so, aber du fliegst dann da drüber und denkst, was für ein steriler, keine Ahnung, also was für ein steriles, was für eine sterile Siedlung. Ja, ja. Könnte jetzt auch in, keine Ahnung, im Sauerland sein, also vielleicht da jetzt nicht, weil es da nicht flach wäre, aber so eine austauschbare Ansammlung von immer gleichen Häusern so. Dann wurde gemerkt, dass das ist eben aus der Retorte heraus jetzt so geplant worden. Und du merktest diesen alten Menschen eben auch diese Trauer an. Also die haben dann irgendwie gesagt, ja, wir hatten ja keine Chance und wir versuchen das jetzt hier anzunehmen und in ein paar Jahren wird uns das auch gelingen, ja. Aber du kannst halt nicht ermessen, was sie verloren haben. Mhm. Mir begegnet dieser Gedanke oft in Trauer- oder Beerdigungsgesprächen. Also dann erzählen mir Menschen manchmal, wovor sie große Angst haben. Sie haben Angst davor, dass Menschen zu ihnen sagen, das wird schon wieder. Also ja, wenn sie haben einen Menschen verloren und dann sagen, das wird schon wieder werden, dann kommst du drüber weg. Ja, weil das Leben geht weiter. So. Und das ist natürlich Quatsch. Natürlich geht das Leben weiter, aber es geht natürlich anders weiter. Ja, und dieser Schmerz und dieser Verlust, den werden Menschen ja Zeit ihres Lebens mit sich herumtragen. Der wird sich vielleicht verwandeln, der wird sich vielleicht veredeln, der wird sich vielleicht auch in Hoffnung und Zuversicht verwandeln oder so, aber dieser Schmerz an sich bleibt ja, dieser Verlust. Mhm. Und deswegen finde ich das richtig, was du sagst, da nicht drüber hinwegzugehen, ja, wenn einer seine Heimat verliert, wenn einer seinen Freund verliert, wenn einer seinen Partner, seine Partnerin verliert. Mhm.
Ja, auch als ich, es ist ja jetzt fast 5 Jahre her, dass ich meinen Vater verloren habe und ich finde es würdig und gerecht, dass er fehlt. Also das geht nicht mehr weg, dass er fehlt. Dieser Verlust wird immer da sein. Ne? Die Gefühle, was diesen Verlust betrifft, die verändern sich laufend. Ne? Also auch Trauer ist ja nichts Endliches. Ja. Sie verändert sich und sie ist da und ich finde es auch einfach nur richtig so. Ich fände es schlimm, wenn man diesen Verlust negiert und sagt, naja gut, es ist ja schon eine Weile her, ne, und auch sagt, hier, die Zeit heilt alle Wunden, finde ich auch ein ganz schrecklicher Ausspruch, sondern dass einfach Verlust auch da sein darf, ohne dass er in irgendeiner Form abgewertet wird oder wie auch immer. Jetzt neulich ist ein entfernter, guter Freund gestorben, sehr plötzlich. Und es ist schon auch, ja, es ist ein Verlust. Und ich merke aber auch, wie gut das ist, wenn man sich zusammen an jemanden erinnert und man eben diesen Verlust auch miteinander teilt.
Ja.
So, und auch nochmal mit sich selber auch teilt, ne? Also sich auch nochmal klar macht, was genau verbinde ich denn eigentlich mit diesen Menschen und warum empfinde ich auch diesen Verlust als so schmerzlich? Und das ist, finde ich, auch etwas, was man pflegen sollte,
ja,
nicht darüber hinweggehen. Und ich finde, ob es jetzt eben ein Mensch ist, den man verliert, die Heimat, ne, ich denke auch an die Menschen, die eben flüchten müssen, wegen Krieg, Klimakatastrophen, aus Geldnot oder weiß der Himmel was, Armut, die ihre Heimat verlieren. Das geht ja auch nicht mehr, das lässt sich ja nicht mehr, das lässt sich ja nicht verdecken, indem man irgendwo eine andere Heimat findet. Das ist immer eine andere Heimat.
Ja.
Ja, also insofern ist dieser Verlust, ich denke, es ist ein ganz wichtiges Thema, denn dieser Verlust bedeutet im Grunde, man verliert etwas, aber man findet auch etwas. Man kann darin auch eine Gemeinschaft finden. Wir verlieren gerade alle die Gewissheit, was morgen ist. Wir haben sie eigentlich schon mit Beginn der Pandemie verloren, also jetzt hier in unserem westeuropäischen, in unserer Wohlstandsgesellschaft. Ne? In anderen Orten der Welt ist das ja nie so gewiss gewesen oder in manchen anderen Orten der Welt. Was auch daran liegt, dass wir unsere Gewissheit auf Kosten von anderen errichtet haben. So, jetzt ist diese Gewissheit, schwindet zusehends. Ne? Wir haben ja so eine multiple Krise, ne? Die Pandemie ist nicht mehr das Einzige. Und kein Mensch von uns weiß, was jetzt wirklich so in 2 oder 5 Jahren ist. War es jemals so gewiss? Wir sind immer davon ausgegangen. Und darin liegt ja eigentlich aber auch eine große Chance, denn wenn diese Gewissheit aufgebrochen wird, entsteht ja eigentlich auch die Möglichkeit zu gestalten.
Ja.
Das heißt, wenn mir jemand sagt, in 5 Jahren geht die Welt unter, dann kann ich vielleicht 5 Jahre versuchen, ob es nicht vielleicht doch einen Weg gibt, das abzuwenden. Ich weiß es nicht. Also das sind so Gedanken, die mir bei dem Thema Verlust einfach dann auch reinkommen, wo ich denke, was bedeutet das denn eigentlich jetzt so für uns? Wie empfinde ich Verlust? Wie empfindest du Verlust? Und wo treffen wir uns da?
Ich glaube, also mir ist halt im Moment wichtig, bei dem Gedanken des Verlustes nicht stehen zu bleiben. Ja?
Ja.
Damit meine ich eigentlich den mich selber und andere Menschen mit der Düsternis, die das auch hat, nicht alleine zu lassen.
Ja.
Also deswegen finde ich, im Verlust hilft immer Reden, hilft immer Solidarität. Man muss nicht immer sich die Köpfe heiß reden, sondern einfach nur da sein. Ja. Der andere, der etwas verloren hat, oder etwas verloren hat, der darf halt nicht den Eindruck haben, das ist jetzt so ein Tunnel, ja, und da kommt kein Licht mehr. Also ich finde, dass der Herbst, wir haben ja am Anfang über den Herbst gesprochen, und der Herbst ist ja die Jahreszeit des Verlustes. Ja, also wir verlieren das Sonnenlicht, die Bäume verlieren die Blätter und so. Aber es ist auch irgendwo die Jahreszeit der Chance. Das ist halt mir nochmal klar geworden, weil wir haben hier um die Agneskirche rum in den letzten Wochen 1000 Blumen gepflanzt.
Blumenzwiebeln, ja.
Genau. Und wir haben jetzt ja hier so eine kleine Truppe gegründet von 4 Rentnerinnen, Rentnern und Mia. Und wir haben einfach Spaß daran, dass es hier schöner aussieht. Also mehr Ziele haben wir gar nicht. Also wir wollen einfach, dass das schöner wird. Deswegen heißt die Gruppe auch Agnes noch schöner machen. Und wir haben halt 1000 Blumenzwiebeln von der Stadt bekommen, weil die das, glaube ich, gut finden, dass wir das hier machen. Und dann haben wir 240 mit Kindern eingepflanzt, mal sonntags nach dem Gottesdienst. Und haben jetzt letzte Woche 800, also die restlichen 800 Narzissen, Krokusse, Tulpen und so weiter, haben wir die haben wir dann mit dieser Truppe gepflanzt. Und ich finde halt, der Herbst ist auch die Jahreszeit der Chance. Also, dass du sozusagen dieser Trostlosigkeit und diesem Verlust etwas entgegensetzen kannst. Und ich stehe morgens auf, gucke auf die Agnesköche und denke, ich freue mich so auf das Frühjahr. Hoffentlich kommen alle Blumen, und wenn die Blumen da sind, das wird ein ganz, ganz toller März und April. Ja. Und ich finde, jenseits dieser, dieser einfachen Tätigkeit, dass man halt Blumen pflanzt, der Gedanke, der dahinter steht, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja, also ich finde Zuversicht im Moment total wichtig. Mhm. Ja, also die Hoffnung gegen den Verlust setzen und sagen, ja, wir verlieren im Moment ganz viel und es ist auch nicht einfach. Aber es ist trotzdem eine Chance, also es bergen sich trotzdem Chancen und es geht trotzdem weiter. Und es ist wichtig, so diese mentale Zuversicht zu behalten, glaube ich, darum geht es mir. Mhm. Und dann mit Menschen zusammen zu sein, die sowas teilen, das finde ich total großartig. Also diese Blumentruppe, die finde ich im Moment, ist eine meiner schönsten Tätigkeiten, die ich im Moment hier mache. Ja.
Blumentruppe hört sich total gut an. Ja, ich fragte mich so gerade, was man denn eigentlich tut, wenn man das Gefühl hat, dass man eben diese Hoffnung verloren hat. Hm. Und da scheint mir doch auch wirklich so ein Schlüssel auch zu sein, eben diese Gemeinschaft zu suchen mit Menschen, die vielleicht dem etwas entgegensetzen.
Auf jeden Fall, sehe ich so. Hm. Ja,
oder eben auch, wenn man die Gemeinschaft von Menschen scheut oder auch so das Gefühl hat, ich kann mich denen jetzt nicht so anvertrauen, wie gesagt, also mir hilft es sehr, in Büchern, Liedern, in Filmen oder so etwas zu finden, was ich vielleicht an mir selbst verloren glaubte. Mhm. Und jetzt fuchtel ich so rum, dass ich noch hier das Mikro fast umhaue. Ich denke an die Musik etwa von Nick Cave, also der ja auch viele Verluste erlitten hat. Und je älter er wird und desto mehr Verluste er erleidet, schafft er es einfach aus diesem Schmerz heraus, Geschichten in Lieder zu stecken, die anderen wiederum Hoffnung geben und die sich aufgehoben fühlen.
Ja.
Und das kann einem dann wiederum eine verloren geglaubte Hoffnung oder verloren geglaubte Gefühle wiederbringen. Mhm. Manchmal braucht man diese Katalysatoren, die einen irgendwie da rausbringen.
Ja.
Ich brauche auch diese Begegnung, meinetwegen in irgendwelchen Gedichten oder wie auch immer, dass ich so das Gefühl habe, guck, das fühlst du doch gerade, das war's. Ne? Hm. Also der Verlust. Ich musste auch, die Geschichte muss ich aber noch kurz erzählen, meine Mutter. Mhm. Meine Mutter erzählt mir wirklich, seitdem ich habe auch noch Geschwister, aber irgendwie das Gefühl, ich bin halt nicht diejenige, die weggerannt ist. Ich habe mir das immer angehört. Die hat mir ja wirklich von klein auf immer wieder ihre Erinnerungen an den Krieg und sie als Kind im Krieg erzählt. Ich kann sie wirklich fast auswendig mitsprechen. Und trotzdem lasse ich sie mir immer noch gerne erzählen, weil ich merke, dass oder ich ahne, dass meine Mutter glaubt, verloren zu gehen, wenn sie diese Erinnerungen nicht jemandem erzählt. Hm. Ich glaube, sie kann selber kaum glauben, dass das alles ihr widerfahren ist, wenn sie es mir nicht erzählt oder wenn sie es nicht erzählen würde. Mhm. Und welche wichtige Rolle dabei eben auch Bilder spielen. Mhm. Ich musste auch so sagen, darüber nachdenken, was sind denn eigentlich so auch Orte, die wir dem Verlust entgegensetzen. Mhm. Wir sind ja eigentlich in einer Kultur der Bewahrer. Ne? Ja. In Büchern, ich war letzte Woche noch im Museum, wo ja eben auch Kunst, bildende Kunst bewahrt wird vor dem Verlust.
Ja.
Das heißt, wir sind eigentlich die ganze Zeit darauf angelegt, Wissen zu bewahren, Kunst zu bewahren, Schätze zu bewahren und setzen dem Verlust dadurch etwas entgegen. Finde ich zumindest jetzt hier in unserer westlichen Kultur. Ich finde das in anderen wiederum ganz faszinierend, dass man sich da durch das Erzählen, dass man dadurch etwas bewahrt.
Ja.
Es gibt ja auch Kulturen, wo man nicht Schriftliches bewahrt, sondern wohl Erinnerungen und das, was man eben nicht verlieren möchte, durch Erzählungen aufbewahrt werden. Hm. Aber das finde ich nochmal so ganz interessant, dass es ja eigentlich so im Kern unseres Wesens liegt, Dinge nicht verloren zu geben, Wissen nicht verloren zu geben, Erinnerungen nicht verloren zu geben.
Ja, und ich finde, da steckt ja auch eine Hoffnung hinter. Also sagen wir mal, ich finde, jemand, der etwas nicht verloren gibt, der hofft. Mhm. Und ein Erinnerungsort sind ja auch zum Beispiel Fotoalben.
Ja.
Gibt es ja leider nicht mehr, weil man hat ja alles irgendwie digital. Da könnten wir auch mal eine Sendung drüber machen, weil ich finde, das Foto ist ja auch total entwertet, ne? Dadurch, dass man halt 1000 Fotos machen kann und so, aber ein anderes Thema. Mhm. Und ich finde halt, wenn man ein altes Fotoalbum durchblättert, dann kommen ja all diese Geschichten wieder hoch. Und das ist ja nicht ohne, das hat ja eine Bedeutung, dass die hochkommen, weil diese Geschichten wichtig waren. Und dass sie im Strom der Geschichte nicht einfach in irgendeiner Gleichgültigkeit ins Vergessen also hineinfließen, sondern die Geschichten, die von diesen Fotos zum Beispiel erzählt werden oder durch diese Fotos bewahrt werden, das sind ja ganz existenzielle Geschichten, die dich und mich so gemacht haben, wie wir halt geworden sind. So. Und deswegen macht man ja nur ein Foto davon und deswegen klebt man die Fotos ja nur in ein Buch. Also ich würde das nochmal sehr unterstreichen wollen, dass das vor allem in dieser analogen Bewahrungskultur, also du hast ja gesagt, aufschreiben und erzählen, dass das eine ganz tiefe, existenziell wichtige Bedeutung hat. Weil es ist ja auch eine Zusage an Geschichte, also dass das, was Menschen erleben, dass das, was passiert, dass das eine Bedeutung hat. Und dass das nicht irgendwie egal ist. Also wenn alles irgendwie egal ist, was du erlebst, was ich erlebt, was uns passiert, die Gefühle, was weiß ich, was wäre das für eine schreckliche Welt, ja? Also in so einer Welt willst du doch nicht leben. Und deswegen finde ich, dass, sagen wir mal, das Ankämpfen gegen den Verlust oder diese Gleichgültigkeit, sage ich mal, das finde ich was total Hoffnungsvolles und deswegen auch was ganz Wichtiges. Im Übrigen ist in der, ich habe sie leider noch nicht gesehen, im Columba-Museum gibt es ja eine interessante Ausstellung über Orte. Also über, und das scheint mir eine ähnliche Konzeption zu sein. Also die denken halt über Orte nach, die eine Bedeutung haben. Und das sind jetzt nicht irgendwelche riesigen historischen, also auch, sagen wir mal, Orte, die denken über Orte nach, die jetzt für eine Gesellschaft, für eine Glaubensgemeinschaft, was weiß ich, für eine Stadt wichtig sind. Aber es geht eben auch um Erinnerungsorte, die man sich selber schafft. Also wo sozusagen Erinnerung für einen selber wachgehalten wird. Und das ist ja im Prinzip, das ist was total Kostbares.
Ja, da sind wir eigentlich schon in der Überleitung zu einem möglichen anderen Thema, nämlich miteinander erinnern und Orte. Und ich freue mich jetzt schon auf Fotos von den Blumen, die im nächsten Jahr hier um die Agneskirche sprießen werden.
Ja.
Denn das ist vielleicht so etwas, was einen auch ein bisschen über den Winter bringt, nämlich die Zuversicht, dass das so sein wird, dass da im Frühjahr so die kleinen Tulpenarme aus den Wiesen sprießen. Und insofern sind dann eben auch die Fotos, die so geteilt werden, digital im Internet, geben auch die Chance oder die Möglichkeit, diese Gemeinschaft zu finden, in der Freude über
total.
So etwas,
ja.
Was dem Verlust entgegengesetzt wird.
Ja, ja.
Ich hatte ja Ingeborg Bachmann noch mitgebracht, ne? Aber sie hat nämlich ein Gedicht geschrieben, eine Art Verlust.
Ja.
Und ich würde es ungern ganz lesen, aber vielleicht verlinke ich es auch einfach nur, denn sie schildert darin, was sie eigentlich verliert, weil sie jemanden verloren hat, nämlich nicht dich habe ich verloren, sondern die Welt. Ich verlinke es, das ist nämlich wirklich relativ lang. Also ich kann ja nur empfehlen, lest Ingeborg Bachmann. Es bringt einen, gerade wenn man das Gefühl hat, alles verloren zu haben, wieder dahin, warum es wichtig ist, dass man den Trost, hatten wir auch schon mal, den Trost findet in dem Verlust von anderen.
Also, ich finde, das war ein sehr schönes Gespräch wieder. Und
ja.
Ich habe die Pause gar nicht gemerkt.
Ich auch nicht, vielleicht ihr ja auch nicht, vielleicht mögt ihr uns ja auch, möchtet ihr uns erzählen von eurem Verlust?
Ja.
Ob untröstlich oder wie ihr vielleicht auch Trost gefunden habt, was ihr verloren habt, was euer Maulwurf war, der verloren ging und nie wieder zu euch zurückkam. Erzählt uns gern davon. Ihr erreicht uns per E-Mail unter agnestrifft@web.de. Könnt uns Nachrichten schreiben über Twitter @agnestrifft.de. über Instagram an Instagram wollte ich jetzt nicht noch ins Spiel bringen. Über die Facebook-Seite Agnes trifft, der Fedels-Podcast aus dem Kölner Norden. Ihr könnt uns bei Podigy unter Agnes trifft. Oh Gott, ich weiß es schon nicht mehr. Peter, jetzt merke ich gerade, dass wir länger nicht aufgenommen haben. Ihr erreicht uns schon, sprecht uns gerne auf der Straße an.
Ja.
Ihr findet Peter und mich auch überall in diesem digitalen Dorf und
genau. Ja. Wir werden uns schon finden, so würde ich sagen. Ja.
Und wir gehen uns nicht verloren. Ach.
Also, macht's gut da draußen und haltet die Augen auf. Vielleicht findet ihr auch irgendwas Schönes, was euer Herz erwärmt. Ne?
Tschüss.
Bis bald.